Tinder-CEO Sean Redd sitzt im Interview mit einer britischen Journalistin. Er muss sich harten Anschuldigungen stellen. Tinder, gestartet als Dating-Revolution, gilt mittlerweile als App für oberflächliche Sextreffen. Match Group, der Konzern hinter Tinder, sei inzwischen ein Ort, an dem weibliche Führungskräfte benachteiligt und schikaniert werden. Statt diese Vorwürfe im Gespräch nun zu entkräften, macht Sean Redd ein unglaubliches Geständnis. Er ist süchtig. Nach seiner eigenen App. Hi, ich bin Jannis und mit Studio J erkläre ich euch komplexe Themen in guten Geschichten.
J.
Das Interview sorgt weltweit für Schlagzeilen. Der Tinder-Chef beteuert später, das alles nicht so gemeint zu haben. Die Zahl der Nutzenden wächst seit dem Start der Dating-Revolution trotzdem unaufhörlich. Macht Online-Dating uns alle süchtig? Da sollte man sich schon fragen, warum eigentlich? Und wie kann das sein? Hat nicht irgendwann jeder Topf seinen Deckel gefunden? Die Geschichte der Dating-Apps ist halt eben nicht nur eine über die Liebe und wie man sie findet. Es ist vor allem die Geschichte über das Geschäft mit der Liebe. In diesem Video finden wir heraus, wie das System Online-Dating, wie wir es heute kennen, erschaffen wurde. Wir entschlüsseln, wie aus Ex-Freundinnen Feindschaften werden und daraus neue Geschäftsideen entstehen. Und wir blicken hinter die Kulissen einer Welt, in der Milliarden verdient werden. Mit unserem Bedürfnis nach Nähe und der großen Angst vor Ablehnung. Es ist eine Geschichte, die es in sich hat, aber eigentlich ziemlich alltäglich beginnt. Mit einem Mann, der Angst davor hat, einen Korb zu bekommen. Januar 2012 in einem Restaurant in Kalifornien. Die beiden Freunde Sean Redd und Justin Mateen sind zum Lunch verabredet. Schon seit Minuten schaut er immer wieder zu einer Frau, die ein paar Tische weiter sitzt. Justin Mateen vermerkt die Blicke und versucht, ihn zu ermutigen. Sein Freund versucht, ihm klarzumachen, dass ein Korb zum Dating einfach dazugehört. Sean Redd denkt über die Aussage seines Freundes nach und lässt langsam sein Besteck sinken. In diesem Moment kommt ihm eine Idee. Die Idee zu einer App, die die Suche nach der Liebe für immer verändern wird. Matchbox, heute besser bekannt als Tinder. Erfunden hat Tinder das Konzept Online-Dating allerdings nicht. Schon lange vor 2012 gab es für Singles die Möglichkeit, im Internet nach ihrer besseren Hälfte zu suchen. Und das auf der ganzen Welt. 2006 gab es in Lateinamerika und Europa bereits die App Badoo. 2011 kam dann Lavoo dazu. Was diese beiden genialen Namen bedeuten, ist wahrscheinlich Stoff für ein ganz anderes Video, oder? Also, Badoo bedeutet wohl sozial extrem schlecht. Lavoo bedeutet einfach Love mit 2 O. Okay, weiter im Text. In den USA fanden Badoo und Lavoo aber damals gar nicht statt. Stattdessen war seit 2009 die App Grindr in aller Munde, beziehungsweise in homosexueller und bisexueller Munde. Eine App unabhängig von der Sexualität gab es in den USA allerdings nicht. Allgemeines Online-Dating beschränkte sich damals auf Websites. Dating-Websites waren jedoch kompliziert, kostenpflichtig und hatten allem voran ein riesiges Image-Problem. Menschen, die nach Liebe im Internet suchten, galten als ziemlich verzweifelt. Nach der Nutzung waren sie es mit Sicherheit. Auf Dating-Websites wie Match.com, dem damaligen Marktführer in den USA, konnten Userinnen und User theoretisch hunderte Profile liken und anschreiben, allerdings ohne jemals eine Antwort zu bekommen. Ein Matching-System gab es nicht. Sean Redd wollte all das ändern. Online-Dating soll endlich auch etwas für junge, coole Menschen werden. Doch als im September 2012 released wird, bleibt der große Hype aus. In den ersten paar Tagen kann die App gerade einmal ein paar hundert Downloads verzeichnen. Er glaubt so sehr an die Idee, dass er sein anderes, vielversprechendes Startup verkauft, um sich voll und ganz auf die Entwicklung von Tinder zu konzentrieren. War seine Vision vom Online-Dating der Zukunft nur heiße Luft? All seine Arbeit umsonst? Nö. Schon 2013 knackt Tinder plötzlich die Marke von 1 Million Downloads. Nicht mal ein Jahr nach dem verkorksten Start. Aber warum hat es dann plötzlich doch geklappt? Deshalb. Im November 2012 führt Tinder offiziell den Swipe ein. Zuvor konnte man auf ein rotes Herz oder ein blaues X klicken, um zu zeigen, ob einem ein Profil gefällt oder nicht. Mit einem Swipe bleibt das Prinzip exakt das gleiche, nur eben, dass man jetzt wischt und nicht mehr klickt. Warum das so genial ist? Weil es mehr Spaß macht. Dating wird zu einem Spiel und Tinder zu einer rasant wachsenden Marke. Die Idee zum Swipe hatte übrigens ein Tinder-Frontend-Designer, als er mit CEO Sean Redd eine Runde Karten spielte. In nur einer Nacht wurde die neue Funktion in die App implementiert und Online-Dating, wie wir es heute kennen, war geboren. Neben Sean Redd und seiner Designabteilung waren zwei weitere Personen maßgeblich am Erfolg von Tinder beteiligt. Justin Mateen und Whitney Wolf. Justin Mateen kennt ihr bereits. Es ist der Freund aus dem Restaurant, der Sean Redd zu Tinder inspirierte. Als es mit Tinder so richtig losging, wurde Mateen von seinem Freund kurzerhand zum Marketingchef der App ernannt. Whitney Wolf war Mitbegründerin im Sales-Team und stieg von dort schnell zur Marketing-Vizechefin auf. Wolf war diejenige, die sich den Namen Tinder, also Englisch für Zunder, und die dazugehörige Flamme ausgedacht hat. Die Flamme, die bis heute das Icon der App ziert. Hätte Wolf damals gewusst, dass sie nur 2 Jahre später die Konkurrentin von Tinder sein würde, hätte sie diese Idee wahrscheinlich für sich behalten. Aber dazu später mehr. Im August 2013, nicht einmal ein Jahr nach Markteintritt, generiert Tinder im Monat 3 Milliarden Swipes. Das macht 2 Millionen Matches am Tag. Damit beeinflusst Tinder einen historischen Kipppunkt. 2013 ist das Jahr, in dem sich mehr Paare online kennenlernen als über Freunde. Und das ist bis heute so. Die meisten Beziehungen, egal ob hetero oder homo oder pan oder bisexuell, beginnen mit einem Swipe und einer Nachricht, die ungefähr so aussieht. Hey, wie geht's? Wenn du eine Stadt wärst, dann wärst du meins. Je nach Kreativitätslevel. So, das war unangenehm. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mir eure bodenlosesten Anmach-Akrobatiken in die Kommentare. Es gibt zwar keine konkreten empirischen Daten dazu, aber um festzustellen, dass Tinder an dieser Entwicklung mehr als nur ein Wörtchen mitzureden hatte, braucht es, glaube ich, auch gar keine Studie. Tinder hat es geschafft, in wenigen Monaten eine ganze Branche zu revolutionieren. Und das nicht nur in den USA. Spätestens seit den Olympischen Winterspielen in Sochi 2014 ist Tinder auf der ganzen Welt bekannt. Der Grund dafür? Die neuseeländische Snowboarderin Rebecca Thor. Sie ging damals offen damit um, dass sie Tinder im olympischen Dorf nutzte, um auch außerhalb der Piste ein paar Moves zu pullen. Tinder wird in rasender Geschwindigkeit von einem ambitionierten Startup zu einem globalen Player. Doch noch vor dem Erreichen des Höhepunkts beginnt die Fassade zu bröckeln, von innen heraus. Hinter dem internationalen Erfolg häufen sich Vorwürfe, auch in der Belegschaft des Unternehmens. Allen voran ausgerechnet Sexismus. Ohne es zu wollen, legen die Architekten des Erfolgs so auch den Grundstein dafür, dass Tinder eine mächtige Konkurrenz bekommt, die nicht weniger will als eine weitere Dating-Revolution. Sommer 2014 am Flughafen London Heathrow. Whitney Wolf ist gerade gelandet. Vor kurzem erst hat Wolf fest entschlossen bei Tinder gekündigt. Damit hat sie das Interesse eines russischen Millionärs geweckt, der sie nach London einlädt. Vor dem Flughafen parkt eine schwarze Limousine. Darin wartet Andrei Andreev. Andreev ist der Besitzer von Badoo, der mit rund 300 Millionen Userinnen und Usern damals größten Dating-App der Welt. Andreev kommt direkt zur Sache. Er bietet Wolf an, Marketingchefin von Badoo zu werden. Es ist ein Angebot, das sie eigentlich unmöglich ablehnen kann. Sie tut es trotzdem. Denn seit ihrem Zerwürfnis mit Sean Redd und Justin Mateen bei Tinder hat sie ein neues Ziel. Sie will eine eigene Plattform gründen, die nicht die Bedürfnisse von Männern ins Zentrum stellt, sondern das von Frauen. Kurzerhand dreht sie den Spieß um und macht nun Andreev ein Gegenangebot. Andreev willigt ein und wird so zum Investor von Bumble. Was ist passiert? Wie kam es zu diesem Moment? Whitney Wolf erreicht mit gerade einmal 24 Jahren den Tiefpunkt ihres Lebens. Trotz einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit kündigt sie bei Tinder. Was genau ist passiert? Um das zu verstehen, werfen wir einen Blick auf das Organigramm von Tinder. Macht euch bereit für Gossip vom Feinsten. Also, Sean Redd ist Gründer und CEO von Tinder. Justin Mateen, Redds Kumpel, ist Marketingchef und auch von Anfang an mit dabei. Whitney Wolf, Vize-Marketing-Chefin, ist ebenfalls Mitgründerin. Vor Tinder hatte sie keinen persönlichen Bezug zu Redd oder Mateen. bis sie und ihr Vorgesetzter, Justin Mateen, sich dazu entschließen, sich auch außerhalb der Bürozeiten zu sehen. Es folgt eine On-Off-Beziehung, die Wolf nach ein paar Monaten wieder beendet. Als Mateen erfährt, dass seine Angestellte und Ex-Situationship einen neuen Freund hat, eskaliert die Situation. Von da an stellt Justin Mateen Whitney Wolf immer wieder vor versammelter Belegschaft bloß. Irgendwann bekommt auch CEO Sean Redd Wind von dem Verhalten seines Freundes. Wirklich was dagegen tut er jedoch nicht. Mateen schikaniert weiter, Redd schaut weiter weg. Bis Wolf schließlich nichts anderes übrig bleibt, als zu kündigen und rechtliche Schritte einzuleiten. Im Juni 2014 flattert ihre Klage bei Tinder rein. Der Vorwurf: geschlechtsspezifische Diskriminierung am Arbeitsplatz. Im selben Zug werden sexistische und rassistische Chatverläufe von Justin Mateen geleakt. Jetzt meldet sich CEO Sean Redd und versucht, den Schaden zu begrenzen. Er handelt mit Wolf einen millionenschweren Deal aus. Ein Deal, der zudem kein Wettbewerbsverbot enthält. Wolf und Tinder legen ihren Rechtsstreit bei. Allerdings ist das erst der Beginn des eigentlichen Rachefeldzugs. Bereits Ende 2014, dem Jahr ihrer Kündigung, geht sie mit Bumble live. Eine Plattform, bei der Frauen den ersten Schritt machen und Männer erstmal warten müssen. Statt Feuer und Zündholz gibt es nun Bienen und Honig. Statt toxischer Männlichkeit Selbstbestimmung. Whitney Wolf, inzwischen 25 und Bumble-CEO, nennt ihre App eine feministische Dating-Revolution. Und das sieht nicht nur sie so. Innerhalb kürzester Zeit wird Bumble Tinders größte Konkurrentin. Gleichzeitig wirkt Wolfs Klage bei Tinder immer noch nach. Gründer Sean Redd verliert sogar kurzzeitig seinen CEO-Posten. Wem das alles aber nichts ausmacht? Den Downloadzahlen. Weder das Image von Tinder als Sex-App noch die Skandale um die Tinder-Chefetage können verhindern, dass die Nutzungszahlen weiter steigen. Die schlechte Presse ist jedoch nicht Tinders größtes Problem. Die App generiert zwar Millionen Swipes pro Tag, aber immer noch keinen Cent Cash. Tinder braucht erneut einen genialen Geistesblitz. Und was soll ich sagen? Findet ihn auch. Mit nur einem Move wird aus der größten Schwäche der Plattform der stärkste finanzielle Hebel. Ein Move, der so genial ist, dass sogar die größte Konkurrentin Bumble ihn schlicht kopiert. Nur einer profitiert davon nicht wirklich: die Nutzerinnen und Nutzer der Plattform. Frühjahr 2014 in Los Angeles. Jessica Carbino betritt die Toilette eines Restaurants. Sie brauchte eine Pause von ihrem Tinder-Date, das nur so mäßig läuft. Dabei ist die junge Soziologin eigentlich Expertin. Sie hat sogar ihre Doktorarbeit über Online-Dating geschrieben. Darin stellt sie fest, dass mehr als 80% auf Tinder eigentlich auf der Suche nach einer Langzeitbeziehung sind. Ihre Suche hingegen erscheint inzwischen endlos. Als sie später am Abend wieder swiped, wird ihr ein Profil angezeigt, mit dem sie nicht gerechnet hat. Sean, 26. Carbino kennt sich aus in der Branche und erkennt den Tinder-CEO sofort. Sie swiped nach rechts. It's a match. Und der Startschuss einer neuen Ära bei Tinder. Die Ära des Profits. Tinder wird profitabel. Wenig später treffen sich beide. Sean Redd erkennt ihr Talent sofort und stellt sie ein. Damals, 2014, ist der Großteil der User männlich und Tinder weit davon entfernt, rentabel zu sein. Die neu eingestellte Soziologin soll dabei helfen, dieses Problem besser zu verstehen und zu lösen. Denn rein statistisch wird es gerade für Männer immer schwieriger, ein Match zu generieren. Weniger Chancen auf Matches führen zu verzweifelteren Männern. Verzweifeltere Männer schreiben Nachrichten wie diese. Und Nachrichten wie diese verringern die Chance auf ein Match nur noch weiter. Ein Teufelskreis entsteht. Doch statt die App wieder attraktiver für Frauen zu machen, hat Sean Redd eine andere Idee. Tinder Plus. Tinder Plus ist ein Abo-Modell mit dem Ziel, vor allem männlichen Nutzern zu vermitteln, dass sie die Chance auf ein Match wieder aktiv beeinflussen können. Wenn sie bereit sind, dafür zu bezahlen, versteht sich. Ein Volltreffer. Die Einführung von In-App-Käufen macht Tinder 2015, also nur ein Jahr später, erstmals profitabel. Den zahlenden Nutzerinnen und Nutzern sei Dank. Beziehungsweise eher den Nutzern, denn 96% von ihnen sind männlich. Auf Tinder Plus folgt in den nächsten Jahren Tinder Gold und Tinder Platinum. All diese Abo-Modelle bieten noch mehr Funktionen. Von unendlichen Likes bis hin zur Möglichkeit, ein Profil anzuschreiben, ohne dass es überhaupt vorher ein Match gab. Und Fun Fact: Tinder nutzt dabei ein dynamisches Preismodell. Das heißt, Personen über 30 zahlen für dasselbe Tinder-Abo in der Regel doppelt so viel wie Personen unter 30. Und wenn einem das alles noch nicht reicht, werden sogar noch zusätzliche Mikrotransaktionen wie Superlikes angeboten. So wird man den gesuperlikten Personen dann ganz, ganz sicher angezeigt. Heute kosten 3 Superlikes unschlagbare 12 Euro. Aus heutiger Sicht ist das aber alles gar nichts Außergewöhnliches mehr. Mittlerweile bieten alle Dating-Plattformen Bezahlmodelle an, deren Funktionen und Preiskategorien an ihre Zielgruppe angepasst werden. Auch Bumble. 2017, also nur 5 Jahre nach der ersten Idee beim Mittagessen, wird Tinder mit einem Umsatz von über 403 Millionen Euro zur profitabelsten App im App Store. Im gleichen Jahr versucht übrigens die Match Group, also der Konzern hinter Tinder, zu dem neben Tinder auch Plattformen wie Hinge, OkCupid und so weiter gehören, Bumble zu kaufen. Gleich zweimal. Das erste Angebot von 450 Millionen Euro wird genauso abgelehnt wie ein zweites Angebot von über 1 Milliarde Euro. Heute hat Bumble eine Marktkapitalisierung von 723 Millionen Dollar. Bei diesen Übernahmeangeboten spielt Sean Redd aber nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Geschichte, wie der CEO von Tinder in der Zwischenzeit seinen Job verloren hat, welche unglaublichen Skandale sich in der Welt der Online-Dating-Mogule abspielten, sprengen den Rahmen für dieses Video. All das könnt ihr aber in unserer Podcast-Serie Imperium nachhören. Da gibt's jeden Dienstag eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt. Auch ohne Bumble hat der Konzern Match Group heute einen Marktanteil von ungefähr 60%. Direkt dahinter, auf Platz 2, Bumble mit ca. 26%. Nach dem Umsatzpeak in der Corona-Zeit sind die Zahlen der führenden Online-Dating-Konzerne aber rückläufig. Die Aktie der Match Group zum Beispiel, die 2021 noch 150 Euro wert ist, kriegt man heute schon für ungefähr 28 Euro. Viele Menschen tendieren wieder dazu, mehr im eigenen Umfeld zu daten, weil Swipen müde macht. Das Phänomen des Dating-Burnouts macht sich breit. In einer Umfrage geben knapp 78% der Befragten an, dass Online-Dating sie mental oder körperlich erschöpft. Wirklich am Ende sind Tinder, Bumble und Co. ja, aber irgendwie trotzdem nicht. Es stimmt zwar, dass heute weniger geswiped wird als während Corona, allerdings suchen weltweit immer noch hunderte Millionen Menschen nach der großen Liebe. Warum halten wir so daran fest, obwohl die wenigsten wirklich gute Erfahrungen machen? Macht Online-Dating vielleicht nicht nur Sean Redd, sondern uns alle irgendwie süchtig? Diese Frage stellen nicht wir uns, sondern auch US-Gerichte. 2014 wird eine Sammelklage gegen die Match Group eingereicht. Darin wird behauptet, dass Tinder voll von süchtig machenden Funktionen sei. Die App sei darauf angelegt, eine zwanghafte Nutzung zu fördern. Userinnen und User würden in einer ewigen Bezahlschleife gefangen gehalten, statt, wie eigentlich versprochen, bei ihrer Suche nach einer Beziehung unterstützt zu werden. Ein Urteil, das diese Anschuldigung offiziell bestätigt, gibt es nicht. Trotzdem wissen wir, dass die Dating-App suchtähnliche Verhaltensweisen fördern. Das gamifizierte System kann mit dem von Glücksspielautomaten verglichen werden. Das Swipen und die Spannung, Match oder kein Match, bindet Menschen an die App. Das Prinzip nennt man variable Belohnung. Matches werden groß zelebriert, Absagen nie aktiv mitgeteilt. Die Abwesenheit von Misserfolg und das aufregende Gefühl, dass hinter dem nächsten Profil wieder ein Match warten könnte, macht es so schwer, mit dem Swipen aufzuhören. Psychologinnen und Psychologen wissen heute, dass die führenden Dating-Apps dieselben Belohnungszentren aktivieren wie Glücksspiel. Aber auch hier, eine medizinisch anerkannte Online-Dating-Sucht gibt es nicht. Okay, also, sind wir jetzt alle verloren? Und alle Online-Dating-Apps jetzt die Casinos der Zukunft, aus denen wir bald nicht mehr ausbrechen können? Die Diskussion über die Online-Dating-Sucht und die Beweise, die vorliegen, sind ähnlich wie die über Social-Media-Sucht. Online-Dating kann süchtig machen, muss es aber nicht. Teil der Wahrheit ist nun mal auch, dass Dating-Apps viele Menschen real geholfen haben, einen Partner zu finden. Ich kenne da sogar jemanden. Wenn ihr Lust habt auf weitere spannende Unternehmensgeschichten, abonniert diesen Kanal oder checkt unseren Podcast Imperium überall, wo es Podcasts gibt, aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.